Aber die wirkliche Heimat jetzt, wo ich den Großteil meines Lebens verbringe, ist der Kongo. Und da immer noch, mein Herz schlägt immer noch ganz, ganz stark, wenn ich im Urwald bin, aber ich habe mich auch an das Leben in Kinshasa gewöhnt.
Heute reisen wir, zumindest im Gespräch, ins Herz Afrikas. In die Demokratische Republik Kongo. Dorthin, wo der Urwald rauscht, wo das Leben oft herausfordernd und voller Krisen ist, aber auch voller Lebensfreude, Hoffnung und Dankbarkeit. Schon als junges Mädchen träumte Schwester Brigitta Reit von Afrika. Vor mehr als 30 Jahren hat die Missionarin Christi aus der Steiermark ihren Koffer gepackt und sich auf eine Reise eingelassen, die ihr Leben für immer verändern sollte. Der Kongo ist zu ihrer Heimat geworden. Zuerst mitten im Urwald, jetzt in der pulsierenden Millionenstadt Kinshasa. Mein Name ist Renate Magal und ich spreche heute mit Schwester Brigitta über ihren ungewöhnlichen Berufungsweg, über Mut und Vertrauen, über Schulen und eine Entbindungsstation und über Persönlichkeitsentwicklung und auch darüber, was Heimat bedeuten kann, wenn sie zwei Kontinente umfasst. Begleitet uns auf eine Reise zu einem mutigen Herzen und lasst euch inspirieren von Schwester Brigittas Erfahrung, dass man das Meer im Weniger finden kann.
Orden und Ehre. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Schwester Brigitta, danke, dass Sie sich bei Ihrem Besuch in Österreich auch Zeit für ein Gespräch mit mir genommen haben. Und zu Beginn würde ich Sie gleich bitten, dass Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal vorstellen.
Ja, danke für die Einladung. Also ich heiße Brigitta Reit, bin aus einem kleinen Dorf in der Oststeiermark, Fladnitz an der Teichalm, und ich bin Mitglied der Gemeinschaft der Missionarinnen Christi. Wir haben unseren Sitz in München und ich bin seit 1960 geboren und ungefähr die Hälfte meines Lebens ein bisschen mehr sogar schon in der Demokratischen Republik Kongo. Also ich bin im Oktober 1992 in den damaligen Zaire ausgereist.
Und seit 1992 wirken Sie dort im Kongo?
Genau, ja.
Dann im Herbst, haben Sie gesagt, werden es 33
Jahre, ja.
Wie kam es zu dieser Entscheidung, Ihr Leben in Afrika zu verbringen oder Ihr halbes Leben in Afrika
zu verbringen? Ja, genau. Es war interessant, Afrika war immer schon der Kontinent, der mich am meisten interessiert hat. Ich habe in der Steiermark die Ausbildung gemacht zur Hauptschullehrerin für Englisch und Geografie. Geografie war immer mein Lieblingsfach und Afrika immer mein Lieblingskontinent. Und es war dann sogar einmal so, ich war 17 Jahre alt, ich kann mich erinnern, ich habe etwas gesehen von der Arbeit vom ÖED, Österreichischen Entwicklungshilfedienst hat es damals geheißen, und ich wollte auf der Stelle Entwicklungshelferin in Afrika werden und habe den ÖED angeschrieben, und sie haben mir dann zurückgeschrieben, dass das Mindestalter ist 21 und Berufsausbildung und wenn möglich auch Berufserfahrung erforderlich. Ich war damals so enttäuscht, dass ich wäre bereit gewesen, mit 17 alles auf die Schule abzubrechen und nach Afrika zu gehen. Dann, wie ich dann, mein Berufungsweg war ja ein bisschen spezial, weil ich eigentlich erst mit 25 Jahren oder dem 25. Lebensjahr gespürt habe, dass mein Weg dahin geht. Und ich habe 2 Jahre damit gerungen, weil ich hatte einfach das, mein Lebensprojekt war es, zu heiraten und Kinder zu haben, als Lehrerin zu arbeiten. Und wie ich das dann gespürt habe, dass da etwas anderes hereinkommt in meinem Leben, habe ich mich zuerst gewehrt dagegen und habe immer gedacht, nein, das kann es einfach nicht sein und ich kann mir das nicht vorstellen. Und wie es mir dann klar war, also 1987 bin ich dann nach München gegangen, um das Noviziat zu machen. Und ich habe gewusst, dass die Schwestern im Kongo arbeiten, also Zaire und Brasilien, aber es war für mich, von der Steiermark wegzugehen nach München, das war für mich schon weit genug, hatte ich den Eindruck, und loslassen genug. Also ich habe mich eigentlich nicht dafür interessiert, obwohl mich Afrika vorher so angezogen hatte. Und dann habe ich im Noviziat einen Film gesehen über die Arbeit unserer Schwestern und der Herz-Jesu-Missionare in der Urwald-Diözese Bokungi-Kela im Kongo. Und da hat es mich gepackt. Ich war wie frisch verliebt. Ich habe nur mal vom Zaire gesprochen. Ich habe jede Schwester, die auf Urlaub gekommen ist, habe ich gefragt, ob ich spazieren gehen kann mit ihr, und habe ihr Löcher in den Bauch gefragt und habe einfach, ich wollte, gleichzeitig habe ich gedacht, nein, vielleicht ist es eh nur ein Strohfeuer und es wäre gut, wenn das wieder verlöschen würde, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und das ist aber nicht verlöscht. Nur habe ich gespürt, nach dem Noviziat, habe ich gespürt, es war für mich so neu, die Identität als Ordensfrau. Ich musste zuerst überhaupt einmal darin Wurzeln finden und es wäre nicht gut gewesen, jetzt gleich noch einmal völlig etwas anderes. Also ich musste ja dann nach Paris für Französischstudium oder Französisch lernen. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Also sofort etwas ganz anderes. Und so habe ich 2 Jahre in Salzburg gearbeitet, in einem Begegnungszentrum für Weltkirche, also von den Herz-Jesu-Missionaren Bondeco. Und da habe ich einen Comboni-Missionar getroffen. Und er hat mir erzählt von seinen Erfahrungen in Afrika und er hat mir gesagt, und ich habe dann gesagt, ja, ich möchte auch einmal nach Afrika, aber ich warte, bis ich noch etwas stabiler werde, also psychisch stabiler. Dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, Brigitta, wenn du darauf wartest, bis du stabil bist, wirst du nie gehen. Und am selben Abend habe ich mein Gesuch geschrieben. Also bei uns in der Gemeinschaft ist es so, dass wir nicht geschickt werden. Mhm. Also meine Heimatregion war Deutschland, Österreich. Mhm. Dann gab es die Region Brasilien und die Region Zaire. Und wenn jemand die Region wechseln möchte, schreibt sie ein Gesuch an ihre Regionalleiterin oder Regionalleitung und die entscheidet dann gemeinsam mit der Generalleitung. Und so habe ich ihm dann am selben Abend mein Gesuch geschrieben, dass ich in den Zaire gehen möchte. Dann habe ich aber noch nur für 3 Jahre geschrieben. Ich habe es befristet gemacht, also nur für 3 Jahre. Ich wollte ja mal schauen, wie es geht. Und ich war dann aber noch nicht lange in Kongo, habe ich nach München geschrieben und gebeten, dass sie das Gesuch umschreiben auf unbefristet. Also es war dann eigentlich relativ schnell klar, dass es passt. Mhm. Und zwar, ja, also so, da bin ich dann eben ein Jahr nach Paris oder ein Studienjahr nach Paris, um Französisch zu lernen. Und am 1. Oktober, an meinem Geburtstag, bin ich ausgereist das erste Mal nach Kinshasa, ja.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich 32, ja, zum 32. Geburtstag, ja, 1992, ja. Mhm.
Da sind Sie jetzt 1992 mit 32 Jahren im Kongo angekommen.
Ja.
Was waren so Ihre ersten Eindrücke von diesem?
Also ich war ja nur einige Tage in Kinshasa. Wir hatten damals noch keine Niederlassung in Kinshasa, wir waren nur im Landesinneren, im Urwald. Und ich sollte dann einige Tage später hineinfliegen. Und der erste Eindruck, der ganz erste Eindruck war traumatisch für mich. Wir sind nämlich angekommen am Flughafen und ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt. Es waren lauter fremde Leute um mich herum, um meine Koffer. Also ich war nicht allein. Eine Mitschwester von mir der hat ihren Urlaub so geplant, dass wir zu zweit zurückfliegen konnten. Aber erstens habe ich meinen Reisepass. Beim Eingang vom Flughafengebäude haben sie um den Reisepass gebeten und ich habe den nie wieder gesehen. Ich habe den gleich bei der ersten Einreise meinen Reisepass verloren. Damals gab es Gott sei Dank noch eine österreichische Botschaft in Kinshasa, was dann ein Jahr später nicht mehr der Fall war, weil eben so viele Plünderungen waren in Kinshasa, dann haben sie die Botschaft aufgelassen. Jedenfalls war das der erste Moment. Ich habe jahrelang danach noch, wenn ich auf den Flughafen von Kinshasa gekommen bin, hatte ich Angstzustände oder so das Gefühl von Unsicherheit und also völlig verängstigt. Ja. Also das war so mein erstes Erlebnis von Kinshasa. Es ist natürlich ein negatives gewesen, aber das hat trotzdem alles andere nicht verhindert. Es war dann noch so, dass 10 Tage später sollte der Flug ins Landesinnere sein. Wir sind auf den Flughafen hinaus. In der Früh schon, es wurden eingecheckt, wir sind in den Warteraum gesessen und haben gesehen, wie sie unser Gepäck zum Flugzeug gebracht haben. Wir haben gewartet, gewartet und gewartet und am Nachmittag um 15 Uhr wurde uns mitgeteilt, dass der Flug nicht mehr stattfinden wird. Und meine Mitschwester hat sich immer jahrelang noch lustig gemacht über mich, weil sie gesagt hat, ich bin aufgestanden und habe gesagt, mit dem Fuß aufgestanden, das gibt's doch nicht, das gibt's doch einfach, das kann es doch nicht geben, gell? Also völlig weg, dass so etwas sein kann, gell? Dann wurde unser Gepäck wieder zurückgebracht und wir sind wieder heimgefahren. Also dort, wo wir gewohnt haben, auf der Prokur von der Diözese und ich weiß jetzt nicht mehr, vielleicht am nächsten Tag. Es kann sein, dass einfach irgendjemand von der Regierung zum Beispiel das Flugzeug gebraucht hat. Okay. Und der Vorzug gegeben werden. Also das war ständig der Fall.
Hm. Aber Sie sind irgendwann angekommen.
Ja, ich bin irgendwann angekommen und wurde empfangen von den Schwestern, also mitten im Urwald. Also es gibt auch keine Straße dorthin von Kinshasa. Also ich musste mit dem Flugzeug fliegen und wurde dann mit einem kleinen Flugzeug von der Diözese abgeholt. Es gibt nur den Wasserweg oder man jetzt kann man mit Motorrädern, aber nicht von Kinshasa weg, nur von der größeren Stadt Boende weg. Ja.
Wie kann man sich das Leben im Urwald vorstellen? Wie lebt man?
Ja, es ist ein kleines Dorf und gleich hinter den Häusern beginnt der Urwald.
Ist das und auch die, gefährlich, oder?
Ja, nein, ja.
Wilde Tiere?
Wilde Tiere, ja. Ja, wilde Tiere. Schlangen eigentlich. Also die wilden Tiere, die wirklich wilden Tiere, zum Beispiel Leoparden oder so, die kommen nicht in die Dörfer. Oder, also da habe ich nie eine Erfahrung gemacht, mit Schlangen schon. Ich weiß nicht, wie man sich das unvorstellbar irgendwie ist, schwer zu beschreiben. Leben, wirklich volles Leben am Land, also Natur pur. Natur pur, auch in der Nacht die Geräusche vom Wald. Es ist angenehmer im Urwald, weil in der Stadt ist es dann um vieles heißer, weil der Asphalt und die Mauern der Nacht auch die Hitze ausstrahlen. Ja, es ist ganz eigen gewesen. Viele haben mich in Europa schon vorbereitet auf den Kulturschock oder haben mir gute Ratschläge gegeben, dass ich eben Geduld haben muss. Und es gibt Leute, die Abgeschiedenheit im Urwald nicht aushalten. Also man kann nicht einfach weg. Man kann nicht in einen Bus oder in einen Zug steigen und woanders hinfahren. Das geht nicht. Man kann sich zu Fuß auf den Weg machen ins nächste Dorf, aber da ist auch nur Wald. Es gibt kein Café, es gibt kein Kino, es gibt kein Theater, es gibt das alles, gibt es nicht, kein Fernsehen.
Also auch Selbstversorger.
Selbstversorger, ja. Also weil die Dinge, die nicht selbst angebaut oder produziert werden können, müssen mit dem Schiff von Kinshasa kommen. Also viele haben mich oben vorbereitet auf den Urwald, auf den Schock im Urwald. Und es war interessant, ich bin angekommen und ich hatte das Gefühl, heimzukommen. Also das war für mich selber überraschend. Ich habe mich sofort daheim gefühlt und wahrscheinlich hängt schon mit meiner Biografie zusammen, dass ich eben selber auf dem Bauernhof aufgewachsen bin und nicht im Dorf, sondern 4 Kilometer außerhalb vom Dorf. Mhm. Der Wald war für mich immer ein Ort der Geborgenheit und ein Ort, wo ich meine innere Ruhe, zu inneren Ruhe gekommen bin. Also ein Ort der, in Französisch sagen wir Interiorité, der Verinnerlichung. Und dann, ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Also für mich waren die beiden Aspekte, Natur und Gemeinschaft, das mich von Kindheit an schon gerettet hat oder immer wieder also geholfen hat, die Gemeinschaft meiner Geschwister und die Natur. Und ich habe das im Urwald wiedergefunden. Also die Natur, Gemeinschaft, jetzt nicht nur meine eigene Ordensgemeinschaft, sondern die Dorfleute. Also wir leben miteinander. Die sehen mich und fragen mich, ich habe dann die ersten Monate habe ich die einheimische Sprache gelernt, Lingala, und dann Otiwapi, woher kommst du? Das ist die erste Frage. Okendewapi, Okendewapi, wo gehst du hin? Wie geht es dir? Sangonini, was gibt es Neues? Das ist ganz normal. Also so das Leben miteinander, ich habe mich nie allein gefühlt.
Also fast eine erweiterte Familie.
Genau, ja, genau.
Das schon, ja. Und auch ja der Kindheitstraum.
Wenn ich daran glauben würde, dass es mehrere Leben gibt, dann hätte ich war sicher in einem früheren Leben in Afrika, ja.
Ich habe jetzt auch so einen Gedanken.
Ja, wenn ich daran glauben würde, ja. Weil irgendetwas in unserer Ahnenreihe, vielleicht war irgendetwas mit Afrika, gell?
Ja, das stimmt. Und jetzt sind Sie ja in Kinshasa?
Genau, ja.
Wie ist das Leben dort? Wie kann man sich dort das Leben vorstellen?
Ja, ich komme noch einmal zurück. Ich war ja eigentlich nur 2 Jahre im Urwald, weil ich habe in der Pastoral gearbeitet, in Kinder- und Jugendpastoral, in Katechistenausbildung, Frauen. Wir haben mit einer Frauengruppe begonnen, so hat wie die Warmer Katholik heißen sie, die Frauenbewegung bei uns hier. Und ich habe dann aber gemerkt, dass mir dafür doch die Ausbildung fehlt. Dann habe ich der Ordensleitung gefragt, ob ich ein Studium machen könnte. Und dann haben sie gesagt, ja, vielleicht nach Paris. Und ich habe gesagt, ja, warum nach Paris? Ich möchte in Afrika arbeiten. Es wird doch sicher in Afrika etwas geben. Dann war Kamerun in Überlegung. Und dann haben sie erfahren, meine Mitschwestern erfahren, dass es in Kinshasa ein Institut gibt, das Institut für afrikanische Spiritualität, das von Ordensgemeinschaften gegründet worden ist, genau um afrikanische, also um Ordensleute vorzubereiten auf Aufgaben wie Leitungsaufgaben oder auf die Formation, wie sagt man, Ausbildung des Ordensnachwuchses. Und dann habe ich gedacht, ja, das klingt interessant. Und dann wurde ich dort, habe ich dort inskribiert und habe dann 3 Jahre studiert, Kinshasa. Ich wollte immer mit der Absicht, dass ich nachher, also das war 94, habe ich das Studium begonnen. Das war mir klar, dass ich nach diesem ersten Studienabschnitt wieder zurückgehe nach Ikela, wo ich gearbeitet habe. Und dann war der Krieg. Der Krieg von 96, 97, wo Mobutu gestürzt wurde. Und das war dann schon von der Ordensleitung her gedacht, dass ich halbtags in der Pastoral arbeite und halbtags schon in unserem Formationshaus mitarbeitete, das wir in Ikela gehabt haben, also in Ausbildung unserer Postulantinnen und Novizinnen. Und aufgrund der Kriegssituation, wo unsere Häuser geplündert worden sind und die Ikela ja sehr weit tief im Urwald liegt, schwer zugänglich, haben wir uns entschieden, dass wir das Formationshaus in Kinshasa eröffnen und nicht mehr in den Urwald, nicht mehr im Urwald drinnen. Mhm. Und dadurch habe ich dann immer in Kinshasa gearbeitet. 12 Jahre lang in der Ordensausbildung, also Postulat und Noviziat, also 3 Jahre Postulatsleiterin und 9 Jahre Noviziatsleiterin. Und 2010 wurde ich dann gewählt zur Regionalleiterin von der Region Afrika. Also in der Zwischenzeit wurde das Land Kongo, hieß nicht mehr Zaire, sondern Kongo. Und unsere Region hieß nicht mehr Region Zaire, sondern wir sind auch nach Südafrika gegangen. Und später dann nach Tansania, also heißt jetzt Region Afrika. Die Region Afrika mit den 3 Ländern, Kongo, Südafrika und Tansania. Ja, dann war ich Regionalleiterin, 9 Jahre lang. Also ich habe lange, viele Jahre im internen Dienst gearbeitet, ja. Und die Frage war, wie das Leben in Kinshasa ist. Ja. Ja. Ja, in Kinshasa hatte ich dann zum Beispiel Heimweh. Aber nicht Heimweh nach Österreich, sondern Heimweh nach dem Urwald. Und wir hatten damals keine Lebensgruppe, keine Kommunität in Kinshasa. Ich habe in einer Wohngemeinschaft von Studierenden, Schwestern gelebt, aus unterschiedlichen Gemeinschaften. Das ist ein bisschen höher gelegen und ich habe so auf immer geschaut, ah, da vorne ist ein Wald, da gehe ich am Sonntag hin. Da war aber kein Wald, sondern einfach die Mango- und die Avocado-Bäume in den Parzellen, neben den Häusern. Gell? Mhm. Und ich habe immer nach einem Wald gesucht, gell? Bis ich dann Manresa entdeckt habe, das Exerzitienhaus der Jesuiten am Stadtrand von Kinshasa, und da war ein Wald dabei, da war ich dann wieder daheim, ja. Sonst ist in Kinshasa, also das im Urwald drinnen sind wir es gewohnt, dass wir keinen Strom haben zum Beispiel. Oder das Wasser, wir fangen das Regenwasser auf, wir kochen es ab und filtern es und das ist das Trinkwasser. Also da sind wir gewohnt, so zu leben. Aber in Kinshasa gibt es ja an sich alles. Also es gibt ja Stromkabeln und es gibt Maschinen, Apparate, aber nur funktioniert halt oft nicht. Und es gibt die städtische Wasserversorgung, nur funktioniert halt. Wir haben Duschen und Waschbecken und Wasserhähne in den Häusern, aber wir waschen uns trotzdem mit Eimer und holen uns das Wasser draußen. Und das Regenwasserzisterne oder wir haben einen Brunnen auf einem Grundstück haben wir einen Brunnen, wo wir das Wasser holen können. Gell? Es kommt das Wasser von der Stadt, aber völlig unregelmäßig.
Man weiß kann nie sich genau. Nicht drauf verlassen.
Und genau, und dann hat so wenig Druck, dass es nicht wirklich funktioniert im Haus. Gell? Wir haben eine elektrische Waschmaschine in Kinshasa, aber wir müssen mit der Hand manuell das Wasser nachschütten, gell? Also nach 30 Minuten ungefähr wissen wir, jetzt ist der erste Waschgang vorbei, jetzt muss man wieder Wasser nachschütten. Gell? Das, also die Infrastrukturen ist eine Katastrophe, gell? Also Straßen, der öffentliche Verkehrsmittel, also ja, aber man lebt. Ja. Ja. Man lebt.
Eben, anpassen.
Genau, anpassen, ja.
Und jetzt haben Sie eben erzählt, Ihre Gemeinschaft ist in Afrika tätig, mit einer eigenen Regionalleitung, ja, und so weiter. Was sind die Aufgaben Ihrer Gemeinschaft in Afrika? Also wo sind Sie da engagiert, wo wirken Sie?
Also als Missionarin in Christi generell haben wir keine spezifischen Berufs- oder Tätigkeitsfelder. Zum Beispiel, es gibt Gemeinschaften, die sind hauptsächlich in Schulen oder andere hauptsächlich in der medizinischen Versorgung. Wir haben das nicht. Also wir sind als Missionarin in Christi überall hineinwirken und trotzdem hat das, also eben das, dass wir die Arbeit Jesu oder seinen Dienst weiterführen, in allen Bereichen, also egal wo. Und nicht egal wo, das stimmt auch nicht. Keine spezifische, also dass wir nur dort sind. Wir haben trotzdem in jeder Region, schauen wir dann, was sind die größten Brennpunkte, wo wir uns engagieren möchten. Und das ist im Kongo und dann später auch in Südafrika speziell die Erziehung, also die Bildung von Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen. In Südafrika zum Beispiel wurde klar, dass nach der Apartheid es braucht eine neue Generation, die jetzt lernt, miteinander zu leben und nicht gegeneinander. Und da muss ganz früh schon begonnen werden. Und deshalb haben wir zum Beispiel einen Kindergarten in der Diözese Kimberley in Südafrika. Und in Kinshasa es gibt im Kongo viele Schulen. Nur die Qualität der Schulen ist eine Katastrophe. Da wäre eine Katastrophe, das schulische Niveau. Also praktisch, seit ich im Land bin, 1992, ist das Land in Krise. Also da hat es damals die ersten Plünderungen gegeben. Es hat die sogenannten Année Blanche gegeben, also weiße Jahre. Das heißt, es wurde nicht unterrichtet. Oder nur minimal. Die Lehrer unterrichten von 7:30 bis 10 Uhr, weil dann sagen sie, wir müssen auf die Felder gehen, wir müssen fischen gehen, wir müssen jagen gehen, weil der Staat die Lehrer nicht bezahlt hat. Und das ist praktisch jetzt seit über 30 Jahren. Also die Generation der jetzigen Lehrer hat diese Krise voll schon miterlebt, ja. Und alle, die jetzt erwachsen sind, kennen eigentlich nur Krisensituationen und geringe Ausbildung, wenig Fortbildungsmöglichkeiten. Und wir haben uns dann entschieden, im Urwald drinnen eine Schule zu errichten, und zwar nur für Mädchen, weil die Mädchen eben oft benachteiligt werden, wenn die Eltern nicht genügend Geld haben, um das Schulgeld für alle Kinder zu bezahlen, werden die Buben bevorzugt, weil das Mädchen heiratet ja weg. Und ihre Fortbildung kommt dann unserer Familie nicht zugute. Und deshalb braucht man auch nichts investieren in ihre Fortbildung und in ihre Ausbildung. Also so pauschal gesagt, ja, war das oft noch so. Und wir haben gesagt, wir möchten eine Schule eröffnen, aber eine gute Schule und eine Schule, die den jungen Frauen ermöglicht, ihr Leben zu verdienen und ihre Familie zu ernähren. Und deshalb haben wir uns entschieden, also im Kongo ist es so, dass jede weiterführende Schule, das heißt Sekundarschule, hat einen berufsbildenden Zweig. Da gibt's zum Beispiel Pädagogik. Wenn da jemand fertig wird, schließt man mit dem Staatsexamen ab. Das ist wie bei uns die Matura. Aber man hat gleichzeitig den Beruf eines Grundschullehrers, wenn man Pädagogik auswählt. Und wir haben uns entschieden, Schneiderei, weil wenn die junge Frau dann eine Nähmaschine hat, kann sie leicht ihr Leben verdienen und ihre Familie ernähren. Und das war der erste, also die Schule wurde dann, der Bau der Schule wurde zweimal unterbrochen durch den Krieg, und 2002 konnten wir dann beginnen. Und dadurch, dass der Einzugsbereich so groß ist, haben wir dann auch ein Internat dazu, also wo ungefähr ein Platz ist für 100 Mädchen. Und die Schule heißt Motemampiko in der einheimischen Sprache, das heißt mutiges Herz.
Ach, schön.
Ja. Also das ist, und wir haben in der Zwischenzeit eine zweite Option dazu eröffnet, und zwar Informatik. Informatik EDV, ich weiß nicht, oder wie man das hier nennt. Ja, also jedenfalls in diese Richtung, ja.
Super. Und was ich auch noch gelesen habe und sehr spannend gefunden habe, ist die Entbindungsstation.
Genau, da wollte ich jetzt hinkommen. Der zweite Bereich ist der Gesundheitsbereich. Also das ist traditionell schon ein Bereich gewesen, wo viele Schwestern gearbeitet haben. Also die ersten europäischen Schwestern waren oft Krankenschwestern, Hebammen, auch sogar Ärztinnen, und in der Diözese drinnen, oder haben die Diözesanapotheke geleitet. Und wir haben dann in Kinshasa uns entschieden, in dem Stadtviertel, in dem unser Formationshaus ist, so ein relativ armes Stadtviertel mit schlechter Gesundheitsversorgung, da haben wir uns entschieden, ein Gesundheitszentrum mit Geburtenstation zu eröffnen. Das heißt Christo Mubikisi, also bei uns haben alle diese Einrichtungen haben einen Namen. Christo Mubikisi heißt Christus der Heiland. In der einheimischen Sprache, ja.
Also wirklich Bildung und Gesundheit sind so die Schwerpunkte.
Genau, ja.
Und Sie haben erzählt, Sie waren 9 Jahre lang Regionalleiterin.
Ja.
Sie waren bei der Ausbildung der jungen Ordensschwestern vorrangig dabei oder verantwortlich. Was sind aktuell Ihre Aufgaben in der Gemeinschaft?
Okay. Also seit 2019 habe ich eben keine Leitungsaufgaben mehr und konnte mich wieder darauf konzentrieren, was immer schon mein bevorzugter Bereich war, in Bildung, aber nicht schulische Bildung, sondern außerschulische Bildung und vor allem Erwachsenenbildung oder junge Erwachsene. Ich habe während der ganzen Zeit, wo ich im Noviziat gearbeitet habe oder als Regionalleiterin, immer schon Kurse und Seminare gegeben für Ordensleute Ordensleute und Novizinnen. Es gibt bei uns zum Beispiel das Interpostulat, das heißt, verschiedene Gemeinschaften tun sich zusammen, um die Postulantinnen auszubilden, also an 3 Tagen in der Woche. Mhm. Oder das Internoviziat, wo die Novizinnen aus verschiedenen Gemeinschaften zusammenkommen. Da habe ich immer schon Seminare gegeben. Und ich habe dann nebenbei berufsbegleitend eine Ausbildung gemacht zur Erwachsenenbildung, Bildnerin in einer speziellen Schule, die in Frankreich gegründet worden ist, die heißt Personnalité et Relations Humaines, PRH. Also so ein Bereich von Persönlichkeitsbildung und zwischenmenschlichem Zusammenleben. Der Gründer war ein französischer Priester und in den 60er Jahren oder Anfang 70 ist der offizielle Beginn, war 1970 und damals war es ja sehr stark, die Strukturen müssen geändert werden. Dann wird die Welt besser, wenn die Strukturen geändert werden. Und er hat gesagt, die Strukturen werden von Menschen gegründet oder geformt und getragen. Wenn der Mensch sich nicht befreit ist, kann er auch nicht anderen helfen, sich zu befreien. Und deshalb hat er einen psychopädagogischen Ansatz entwickelt, eben diese Schule PRH, Personnalité et Relations Humaines. Ich arbeite an mir selber. Ich habe nicht die Möglichkeit, den anderen zu ändern. Ich kann nur mich selber, an mir selber arbeiten, damit ich fähig werde, besser mit dem anderen zusammenzuleben und dass wir uns gemeinsam engagieren für eine Veränderung in der Gesellschaft. Also seine Vision war eine humanere, gerechtere, geschwisterlichere Welt, aber dazu braucht es eben Menschen, die verwandelt sind oder sich verwandeln lassen oder an sich arbeiten. Das ist ja ein lebenslanger Prozess, ja. Das geht ja nicht von heute auf morgen, ja. Mir selber hat das sehr geholfen. Also ich habe Perrache, sagen wir in Französisch, kennengelernt. Und das hat mir sehr geholfen in meinem persönlichen Leben und auch in meinen Aufgaben. Und ich habe relativ schnell gespürt, dass ich selber auch diese Arbeit machen möchte. Also diese Seminare leiten oder Menschen begleiten. Und hatte aber nicht wirklich Zeit. Und dann seit 2019 kann ich das eben tun. Also ich bin hauptsächlich Seminarleiterin jetzt in Kinshasa und auch im Landesinneren, wenn ich eingeladen werde. Zum Beispiel voriges Jahr war ich 5 Wochen in der Diözese Bokungwe-Kela, weil der Bischof und die Oberin von der einheimischen Ordensgemeinschaft mich eingeladen haben, Seminare zu geben an die Schwestern, die Novizinnen, Priester, Schulleiter, Lehrer, Lehrerinnen.
Also dieses Angebot ist jetzt nicht konkret für Frauen, sondern für alle?
Das ist für alle, ja. Also in Kinshasa schreibe ich Seminare aus, die biete ich an und wer sich anmeldet, kann kommen. Und ansonsten werde ich eingeladen für geschlossene Gruppen. Also es ist beides.
Das machen Sie ja das schon ein paar Jahre. Wo sehen Sie da die größten Herausforderungen auch?
Eine der größten Herausforderungen ist, dass die Leute das nicht bezahlen können. Also das ist für riesige Verhältnisse unvorstellbar, dass wir für ein 4-tägiges Seminar $20 verlangen. Das heißt, $5 pro Tag. Also, ich weiß nicht, wie jetzt der Wechselkurs ist, aber nicht einmal 5 € pro Tag. Und das können sich viele Menschen nicht leisten. Und das kommt auch noch das Problem, dass nach der Kolonialzeit gab es ja viel Kooperationen. Also es kamen Lehrer von Belgien oder von der Schweiz oder von anderen Ländern, um zu helfen. Und es wurden Fortbildungsseminare angeboten. Und zum Beispiel Lehrer oder andere, auch für Krankenschwester, für Ärzte, für jegliche Berufssparten, es wurden Fortbildungsseminare angeboten und niemand brauchte etwas dafür zu bezahlen. Im Gegenteil, man hat Geld bekommen, weil der Lohn für den Lohnausfall, die Transportkosten wurden bezahlt. Es wurde ihnen ein Essen gegeben. Sie haben Papier und Kugelschreiber bekommen und das ist noch in den Köpfen drinnen. Also Fortbildung kostet nichts. Im Gegenteil, ich bekomme etwas. Und das ist ganz schwer, also diese Mentalität zu ändern. Gell? Also dass die Leute, es geht um mich, es geht um mein Wachstum, ich bezahle etwas dafür. Also es ist eine Frage der Mentalität, aber es ist auch eine Frage der Kapazität. Also viele können sich das nicht leisten. Die leben von einem Tag auf den anderen und schauen, wie sie das Schulgeld bezahlen können für die Kinder. Und da müssen sie auch, um herzukommen, brauchen sie auch noch Transportgeld. Und bei mir bleibt dann auch nicht viel übrig, weil ich ja, wir die meisten kommen ohne überhaupt ein Frühstück gehabt zu haben. Also wir bieten dann, wir arbeiten so von 8:30 Uhr bis 16 Uhr, dann bieten wir zu Mittag ein einen kleinen Imbiss an, ein Brot mit Mayonnaise oder mit Erdnussbutter oder ein bisschen Obst und Kaffeetee. Also das muss alles von den $20 noch abgezogen werden, ja. Also das ist die größte Herausforderung. Sonst ist es einfach eine wunderschöne Aufgabe zu sehen, wie die Menschen in Kontakt mit sich selber kommen oder das Positive in ihnen gestärkt wird. Und die afrikanische Kultur, jedenfalls im Kongo, ist ja noch sehr stark Gemeinschaft, hat Priorität gegenüber dem Individuum. Also ist viel stärker die Gemeinschaft. Also ich habe zu tun, was die Familie von mir erwartet. Ich habe zu tun, was die Gesellschaft von mir erwartet. Und das persönliche Handeln, persönliche Verantwortung, persönliches Gewissen ist unterentwickelt. Und das ist bei uns eben ganz ein wichtiger Ansatz. Also die innere Freiheit zu stärken, auf mich selber zu hören, was ist jetzt für mich richtig. Nicht in einer egoistischen Weise, aber weil ich glaube, dass das grundgelegt ist in jedem Menschen, eine persönliche Berufung. Und dass die zu finden. Ich war so berührt, ich habe eines dieser Seminare auch in unserem Lehrkörper in der JEMO gegeben, in dieser Schule im Urwald. Und da ist eine 40-jährige Frau, die bei uns Professorin ist, in naturwissenschaftlichen Fächern, also schon lange arbeitet. Sie ist verheiratet, sie hat 5 Kinder. Also ich würde sagen, die steht wirklich ihre Frau, ist selbstständig. Und wir haben dann, gibt es diese Übung, dass im Team, wird dem anderen rückgemeldet, schriftlich, was der andere oder die andere einbringt ins Team, Positives. Und dann lese ich das und schaue, was die anderen mir zusagen, praktisch am Positiven. Die Frau hat mit Tränen in den Augen, hat sie das gelesen und hat gesagt, ich habe nicht gewusst, dass in mir etwas Positives ist. Also das war für mich so, mir sind auch die Tränen gekommen, aber das ist ganz typisch für die kongolesische Kultur oder Gesellschaft. Ob es im Staat oder das Erziehungswesen oder in der Schule, es wird viel stärker das Negative gesehen und immer das, was zu wenig ist und was nicht funktioniert und ganz selten das Positive gestärkt, ja. Und deshalb merke ich einfach, dass diese Arbeit auch so wichtig ist. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Das klingt nach einer sehr schönen Arbeit.
Ich erlebe das wirklich als sehr, sehr sinnstiftend, ja. Also es gibt einige von meinen Mitschwestern, die auch daran interessiert sind, diese Ausbildung zu machen. Das fände ich sehr wichtig, ja, weil wir sind noch viel zu wenig im Team jetzt, ja.
Es noch viel mehr gibt, die das weitertragen
ja,
können.
Ja, genau, ja.
Und weil Sie gesagt haben, auch Kultur kennenlernen, wo sind zu Ihrer Meinung nach die größten kulturellen Unterschiede auch jetzt zwischen Afrika, Kongo, Europa, Österreich, Deutschland?
Das ist eine schwierige Frage.
Glaube ich.
Eine schwierige Frage und ich stelle gerade jetzt fest in den letzten Jahren, dass ich, je länger ich im Kongo bin, umso weniger traue ich mich sagen, dass ich die Kongolesen und Kongolesinnen wirklich kenne. Also das ist interessant, dass ich da Erfahrungen mache, wo ich immer wieder überrascht bin. Also ich habe mich immer als Brücke verstanden, auch zwischen den Generationen, weil ich bin von den europäischen Schwestern, ich gehöre zu den Jüngeren, ist noch eine Jüngere, die Schwester Michaela aus München, die 3 Jahre jünger ist als ich. Und dann einige Jahre später, mit dem Unterschied von, ja, also die erste afrikanische Missionarin Christi ist 1968 geboren. Unterschied von 8 Jahren zu mir oder 5 Jahren zu Michaela. Und dann auch eine Brücke zwischen den Kulturen. Also ich merke das beim Übersetzen, also bei der Übersetzungsarbeit merke ich sehr stark, dass es reicht ja nicht, um sich verstehen zu können, reicht es ja nicht, die Sprache gut zu kennen. Ich muss die Gedankengänge verstehen. Ich muss verstehen, was die andere Person meint, auch wenn sie es noch vielleicht gar nicht so ausdrücken kann. Und das ist beides, also bei Deutsch-Französisch übersetzen ist das von beiden Seiten. Und da merke ich schon, dass ich wirklich sehr drinnen bin in der Kultur, meine Mitschwestern kenne und verstehe, was sie sagen wollen und das dann auch ausdeutschen kann oder so, ja. Und gleichzeitig merke ich, dass diese Brückenfunktion schwieriger wird. Also ich glaube, ich habe vor kurzem ein Interview gehört von einer französischen Journalistin, die in Kinshasa war. Und die hat gesagt, wie sie zurückgekommen ist, also eine ihrer stärksten Erkenntnisse war, dass das Leben und das Sein der Menschen, ihre Verhaltensweisen überhaupt nicht mit europäischen Wertmaßstäben und Wertvorstellungen beurteilt werden kann. Also es ist so anders. Und ich habe immer schon, also ich habe es dann früher stärker auf die äußeren Umstände bezogen. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, wenn ich nach Europa gekommen bin, das müssen zwei Planeten sein. Also das gibt's nicht, dass es so unterschiedliche Welten auf einem Planeten gibt. Und das gleichzeitig. Also wenn ich jetzt wo ich hier sitze, in diesem wunderschönen Raum, in dieser Stadt hier, die Stadt hier erlebe, und dann denke ich gleichzeitig an Kinshasa und denke ich, das kann nicht auf einem Planeten sein. Also es ist so unterschiedlich und so anstrengend, das Leben. Und dann kann ich auch meine Mitschwestern oft verstehen, wenn sie viel langsamer sind oder oft zögerlich sind, etwas zu, also wenn nicht ein Bericht dann genau auf die Minute genau da ist oder so, oder dann ist wieder kein Strom und dann funktioniert nicht Strom, aber das Internet geht nicht und sage, oder wir haben Internet, aber es ist ein starkes Gewitter und wir können es nicht einschalten und sage, also das sind so viele Umstände, die das Leben erschweren. Und ich erlebe, dass die kongolesische Mentalität ist sehr stark noch von der Kolonialismus geprägt und von den ersten Erfahrungen auch von den Missionaren, die sicher alle gute Absichten hatten. Aber wenn die Menschen erleben, dass die Missionare kommen und dort, wo die Missionare sind, ist alles vorhanden. Also da gibt's Schulen, da gibt's Krankenhäuser, da gibt's Gesundheitsstationen, da gibt's eine schön gebaute Kirche. Da finde ich Arbeit, wenn ich getauft, gefirmt und kirchlich verheiratet bin, dann wird die Kirche halt als Servicestation, wie wir oft sagen, verstanden. Und ich lasse mich halt taufen. Ich heirate halt kirchlich, damit ich einen Posten bekomme. Auf der Mission, wie man früher gesagt hat, auf der Missionsstation. Und jetzt ist das eben nicht mehr so. Also jetzt ist es gibt kaum mehr Missionare, Missionarinnen aus Europa. Und sie müssen das jetzt selber in die Hand nehmen. Aber das ist noch ein weiter Weg. Das ist ein weiter Weg, ja. Aha. Und ich frage mich oft, also ich selber frage mich oft, was ist besser? Was ist besser, da zu bleiben oder zu sagen, ich habe meine Arbeit getan, und ich gehe jetzt wieder zurück nach Europa. Mein Gedanke oder war immer, also ich bleibe bis an mein Lebensende im Kongo. Ich bin dort daheim und ich möchte dort sterben und dort beerdigt werden. Das war immer so. Aber in den letzten Jahren frage ich mich, was besser ist. Also ob ich nicht als Weiße immer noch, auch wenn ich keine Funktion habe, also wir unterscheiden ja bei PRA, unterscheiden wir zwischen formeller Macht und informeller Macht. Also die formelle Macht ist eine Funktion gebunden und die informelle Macht ist einfach der Einfluss, den ich als Person habe. Und als Weiße bin ich natürlich, hab ich eine Sonderstellung, auch wenn ich mich völlig, ich fühle mich mit meinen Mitschwestern auf Augenhöhe. Aber ob sie das immer so empfinden, das ist eine andere Frage. Ja, es ist viel im Umbruch. Ich habe... wir sind ja nur mal zu zweit in Kinshasa, im Kongo. Die Schwester Magdalena, eine Deutsche, die ist 85 und ich mit fast 65. Und alle unsere Einrichtungen sind werden von unseren afrikanischen Mitschwestern getragen. Also und das finde ich auch sehr schön. Also denke ich ja, dass wir haben etwas aufgebaut. Aber es geht weiter, aber natürlich mit Wachstumsschmerzen oder andere sagen Kinderkrankheiten dazu. Und man muss das gesamte gesellschaftliche Umfeld dazu denken immer. Also man kann es nicht einfach nur, ja, sie sind noch nicht reif. Aber in welchem Kontext sind sie aufgewachsen? Und da reicht es, also dann sind 5 Jahre Ausbildung haben vielleicht nur ein bisschen etwas geändert, aber noch nicht wirklich ganz tief, ja.
Aber der Weg stimmt oder die Richtung stimmt.
Genau, ja.
Jetzt erzählen Sie das schon von einem sehr herausfordernden Leben, von sehr vielen Unterschieden. Sie kennen die Welt hier, Sie kennen die Welt dort. Wie schöpfen Sie persönlich Kraft und Motivation, da weiterzumachen in einem Umfeld voller
Schwierigkeiten?
Schwierigkeiten, genau.
Erstens, also was für mich einfach stimmt und auch wenn ich vielleicht zum Beispiel zur Entscheidung komme, zurückzugehen, würde das immer stimmen und stimmt es, dass ich dort meinen Platz habe. Also zurückzugehen wäre nicht, weil ich mich nicht mehr wohlfühle dort oder weil ich das Gefühl habe, mein Leben dort hat keinen Sinn, sondern aus anderen Gründen. Ich habe einen Platz dort und ich erlebe, gerade die Arbeit, die ich tue, ist so für mich so sinnstiftend und so erfüllend. Also da finde ich Kraft im Gebet natürlich. Also für mich ist das persönliche Gebet und das gemeinschaftliche Gebet, das Gebet auch mit der christlichen Gemeinde, also in dem Pfarren, ist ja sehr intensiv. Also wir haben die Gewohnheit, also bei uns ist es so, dass wir jeden Tag in die Messe gehen und mit der Pfarrgemeinde den Gottesdienst mitfeiern. Das war irgendwann war die Frage der wegen dem Unterschied. Also wir stehen sehr früh auf im Vergleich zu hier, weil die Messen sind in dem Pfarren um 6 Uhr früh. Und wir beginnen daheim um 5 Uhr mit der Meditation. Dann haben wir das Morgengebet und dann gehen wir in die Pfarre oder zweimal in der Woche haben wir die Messe daheim. Aber das ist für mich ganz wichtig, also da mit den anderen Christinnen zu feiern, ja. Und die Feierkultur ist ja eine sehr, sehr ausgeprägte, ja. Also auch unter der Woche ist da keine stille Messe, ja.
Und da auch wieder dieses Gemeinschaftsgefühl.
Genau, das Gemeinschaft und die Stille. Also für mich ist auch ganz wichtig. Also das ist wirklich eine Kraftquelle für mich. Also Zeiten für mich zu haben, Zeiten der Stille, Solitude, also Einsamkeit, also wo ich mit mir allein sein kann, ja.
Mhm. Na sicher, braucht man auch, um wieder Kraft zu
finden. Ja, genau, ja. Mhm.
Wenn Sie jetzt zurückblicken, Sie sind in den 90er Jahren in den Kongo gereist, ja, dort geblieben, wie wir wissen. Wie hat sich das Land und vielleicht auch Ihre Arbeit in diesen Jahren verändert?
Also meine älteren Mitschwestern erzählten ja oft von den 70er und 80er Jahren, das waren sozusagen die goldenen Jahre. Es hat bis ins Landesinnere hinein funktionierte die Verpflegung, es gab Straßen, es gab Schiffsverkehr regelmäßig. Ich habe diese goldenen Zeiten nie erlebt. Ich bin in Bokungo angekommen und meine Mitschwestern haben mir gesagt, pack den Koffer lieber nicht aus. Es heißt, dass draußen am Markt geplündert wird und sie könnten auch hierher kommen. Und das so hat mein Leben dort begonnen und seither eigentlich nur Krise. Und das Leben hat sich verändert. Es gibt positive Veränderungen, das stimmt. Aber insgesamt geht es einfach bergab. Also es wurde alles erwartet von der Regierung nach Mobutu. Der Kabila, der Mobutu gestürzt hat, wurde dann selber einige Jahre später ermordet. Sein Sohn, Joseph Kabila, hat die Regierung übernommen, hat von 2001 bis 2018 regiert. Alle haben nur gewartet, dass ein Neuer kommt, damit sich etwas verändert. Der Neue ist Felix Tshisekedi. Riesengroße Enttäuschung. Und momentan ist, im Osten Kongos ist seit 30 Jahren Krieg. Man spricht von, eigentlich ist es ein Völkermord, der dort passiert, aber niemand achtet darauf. Im ganzen Land flackert es immer wieder auf. Also es gibt immer wieder, also eben der Kongo ist ein Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann. Und immer wieder gibt es irgendwo schon Ausbrüche. Und das hat sich verändert. Das Leben ist viel anstrengender geworden und es ist schon eine große Enttäuschung da. Also wann geht es endlich aufwärts? Und auch die Zunahme der Korruption, Zunahme der Intrigen, der Lügen, die Verrohung. Also aber das ist ja die Verrohung, Verlust von Kultur und von Werten. Das stelle ich hier auch fest. Also wie miteinander umgegangen wird, gell? Oder wie schnell Gewaltbereitschaft, wie schnell die ausgelöst wird, gell?
Absolute Gereiztheit auch.
Gereiztheit, genau, ja. Und Respektlosigkeit auch. Also das ist im Kongo ja etwas, das war das früher nie gegeben, dass ein Kind oder ein Jugendlicher einem Erwachsenen unhöflich antwortet. Also das war etwas ganz Schlimmes, gell? Oder dass Erwachsene angepöbelt werden oder aber es ist so eine Gereiztheit da, gell? Es ist ein Stress. Es entsteht also ein Stress einfach, gell? Und jetzt mit den Social Medias, das ist ja ganz schlimm. Also was ich da lese, nur an Kommentaren und in welcher Respektlosigkeit dahergezogen wird die Wanderer, gell? Und wenn das große Autoritäten sind wie der Erzbischof, gell? Also das ist echt, ich nenne es irgendwie Verrohung, gell? Und ja, das macht mir große Sorgen, ja.
Was hat Sie auch so am meisten geprägt in diesen 33 Jahren?
glaube, die Lebensfreude und die Hoffnungskraft der kongolesischen Bevölkerung. Also diese Kraft, immer noch zu hoffen, gell? Und die Lebensfreude, die auch bei trotz der aller großen Schwierigkeiten und der Unsicherheit ist aber immer noch so viel Bereitschaft zur Freude auch da, gell? Oder das Leben zu feiern und die Dankbarkeit. Zum Beispiel in der Früh zu sagen, ich danke Gott dafür, dass ich atme. Gell? Es ist nicht selbstverständlich. Oder am Jahresende wird an den Schlussgottesdiensten im Jahr ganz viel immer wieder wird gesagt, wir danken Gott dafür, dass wir diesen Tag erleben dürfen. Mhm. Viele von uns sind gestorben in diesem Jahr, aber ich darf diesen Tag erleben. Gell? Also das ist die Dankbarkeit für das Leben. Ja, das hat mich am meisten geprägt. Und schon auch, ich habe in meiner Jugend hat mich dieser Satz sehr geprägt, den ich in einer Geschichte gelesen habe, es muss im Leben mehr als alles geben. Mhm. Und dieses mehr als alles, ich habe mich gefragt, das habe ich im Kongo gefunden. Und ich habe dieses Meer im Weniger gefunden. Also es ist viel weniger da, Komfort und dann Bequemlichkeiten und dann Möglichkeiten. Aber ich habe gerade darin das Wesentliche gefunden.
Eigentlich in der Armut Reichtum.
Genau, ja. Aha.
Boah, ich höre da voll auch so eine Zerrissenheit bei Ihnen raus. Also auf der einen Seite schon auch diese Traurigkeit und diese Verzweiflung auch, dass es dem Land eigentlich schlechter geht oder dass es da Entwicklung nimmt, die nicht gut ist. Und dann aber trotzdem, also Ihre Augen strahlen, Sie da von der Freude und von der Dankbarkeit erzählen.
Ja, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und ich freue mich auch wieder aufs Zurückgehen. Also ich freue mich, wenn ich hier bin. Aber wenn ich denke, jetzt wieder zurückzugehen nach Kinshasa und die Leute wieder zu treffen und meine Mitschwestern und dieses, ein Augustiner, der in Kinshasa gelebt hat und der dann ins Generalat, vielleicht war das jetzt zur Zeit, wo der jetzige Papst der Generalobere war der Pater Matthias, wurde abgezogen als Generalökonom. Mhm. Und der hat dann im Abschlussgottesdienst gesagt, ihm wird dieses charmante Chaos von Kinshasa sehr fehlen, ja.
Das ist schön gesagt.
Das Leben ist echt chaotisch. Es ist echt chaotisch, aber gleichzeitig ist auch etwas Befreiendes daran. Also, es ist nicht so, eben der Taxibus fährt halt nicht, weil er noch nicht voll ist. Mhm. Und da kann man eine halbe Stunde stehen in der Hitze, aber er fährt halt nicht, gell? Weil er noch nicht voll ist. Er fährt erst, wenn er voll ist. Einmal hat der Taxifahrer gesagt, er fährt nicht weiter, weil da vorne ist Stau. Ja, und was sollen wir tun? Ja, aussteigen, gell? Er dreht um und holt die anderen, die jetzt... Also manchmal denkst du, das ist jetzt verrückt, gell?
Ja.
Aber das mittendrinnen Leben, also in diesem... mit den Menschen. Und ich habe dann ja im Kongo, habe ich ja die kongolesische Ordenskleidung an. Wir gehen dort ja nicht zivil, sondern wir haben die Ordenskleidung diese Ibuta, dieses Wickeltuch, Stückstoff einfach, der um die Hüften gewickelt wird und die dazu passende Bluse. Und ich spreche Lingala, also ich fühle mich dann wirklich mittendrin, gell?
Mhm. Was wünschen Sie sich für die Menschen im Kongo?
Frieden. Ich denke auch all unsere Projekte, alles, was wir anstreben, also jetzt in der eigenen Ordensausbildung und in den Projekten oder in, ob das jetzt, ja, es wird nur gelingen, also es kann nur gelingen, wenn Frieden und wenn endlich eine Regierung ist, die das Wohl der Bevölkerung im Sinn hat und nicht nur ihr eigenes Wohl, ihr eigenes Interesse.
Und da Stabilität herrscht.
Ja, und da haben die Ordensleute, da hat die Kirche eine wesentliche Rolle. Also ich habe immer wieder versucht, das zu erklären, wenn über den Erzbischof von Kinshasa geredet worden ist. Er ist ja total konservativ und ein Hardliner. Und bei uns gibt's diese Einordnungen konservativ-progressiv nicht oder links-rechts, die gibt's nicht. Wir schauen, was tut er und was sagt er. Und der Bischof Ambongo hat schon so vielen Regierungen und Präsidenten die Stirn geboten und nimmt das hin, dass er völlig verunglimpft wird in den Medien und dass geschimpft wird über ihn und dass er bedroht wird und so. Aber er sagt die Wahrheit. Er traut sich hinzustehen und den Präsidenten zu kritisieren, gell? Und die gesamte Bischofskonferenz. Und das ist wesentlich, gell? Und die Kirche hat hat natürlich auch ihre Mängel und ihre Schwierigkeiten und Schwächen, gell? Aber sie hat eine unheimlich moralische Kraft noch. Mhm. Und alle Institutionen, also die Institutionen, die funktionieren im Sozialwesen vor allem, also ob das Schulen sind oder Hospitäler oder Waisenhäuser, das sind die von der Kirche getragenen, also von Ordensleuten oder von Priestern getragene Institutionen. Und da ist die Kirche wirklich, also das fasziniert mich immer wieder, also wie sie da in diesem Chaos ihren Weg in Treue und Beständigkeit geht. Auch. Und mit ganz viel Mut auch, ja.
Also ganz wichtig auch, dass die Kirche dort gibt und dass es auch ihre Gemeinschaft auf oder andere Fall. Ordensgemeinschaften
genau,
dort
ja.
gibt.
Auf jeden Fall, ja. Und dass die Zusammenarbeit sehr gut ist, ja, und das gegenseitige Vertrauen, ja.
Jetzt sind Sie noch ein bisschen in Österreich.
Ja.
Wo ist für Sie Heimat? Steiermark, Österreich, Deutschland, Kongo?
Also die erste Heimat ist Österreich, natürlich, chronologisch gesehen. Die zweite Heimat, chronologisch gesehen, wäre Deutschland, aber da bin ich einfach daheim in der Gemeinschaft. Aber ich fühle mich selbst in Deutschland, da habe ich jetzt keine Wurzeln geschlagen, habe ich den Eindruck. Aber die wirkliche Heimat jetzt, wo ich den Großteil meines Lebens verbringe, ist der Kongo. Und da immer noch, mein Herz schlägt immer noch ganz, ganz stark, wenn ich im Urwald bin, aber ich habe mich auch an das Leben in Kinshasa gewöhnt. Also für mich ist Steiermark und Kongo sind die beiden Orte, wo ich mich wirklich daheim fühle, ja. Wo ich echt Wurzeln habe. Ich merke immer wieder, dass das Heimkommen ist für mich immer auch ein mich wieder verbinden mit meinen biografischen Wurzeln, mit meinen spirituellen Wurzeln. Das ist für mich auch immer wieder ganz wichtig. Mhm. Ist echt wieder immer wieder eine Stärkung auf meinem Weg, ja.
Glaube ich. Schwester Brigitta, danke für diesen spannenden Einblick in eine ganz andere Welt, die wir und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich nicht so gut kennen wie Sie.
Wahrscheinlich nicht.
Und ich wünsche Ihnen, Ihrer Gemeinschaft, alles Gute im Kongo, in Kinshasa und auch den Menschen dort vor Ort, dass es bald Frieden geben wird.
Vielen Dank, ja. Noch einmal danke für die Einladung.
Danke.
Für das Vertrauen, ja.
Seit der Aufzeichnung des Podcasts im Juni hat sich eine grundlegende Veränderung im Leben von Schwester Brigitta ergeben. Nach 33 Jahren in der Demokratischen Republik Kongo wird sie nun nach Deutschland bzw. Österreich zurückkehren und hier die Erwachsenenbildungsarbeit fortführen. In der Region Afrika der Missionarinnen Christi sind inzwischen über 40 afrikanische Schwestern. Damit diese ganz in die Verantwortung hineinwachsen, hat die Generalleitung der Missionarinnen Christi entschieden, dass die 4 noch verbleibenden europäischen Schwestern sich zurückziehen und in ihre Heimatregion Deutschland, Österreich zurückkehren. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Alle Folgen von Orden on Air finden Sie auf www.ordensgemeinschaften.at/podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie eine Frage haben oder uns etwas mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.